Hallo und herzlich willkommen beim Grabenkampf. Es ist Samstag, 19 Uhr. Das heißt, es wird wieder Zeit, eure linksradikalen Geister ein wenig mit Inhalt zu füttern. Mein Name ist Karl. Ihr kennt mich aus großartigen Hollywood-Produktionen wie und vielen mehr. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier, denn wie immer ist das Ensemble fast vollständig da. Diesmal sogar mit einem Klooper-Twin, mit dem ich hier anfangen möchte. Klaus ist da. Klaus, alle freuen sich. Wir alle. Und vor allem ich. Hallo Klaus.
Ich freue mich auch ganz besonders. Schön, dass ich da sein kann. Vielen lieben Dank.
Großartig. Und weil es mir so wichtig ist, sage ich nochmal, Klaus ist hier. Ich wollte nur, dass ihr das auch mitbekommt. Neben Klaus, zur Klaus-Rechten, sitzt der gute Dara. Das ist der radikale Demokrat. Ein Linksliberaler, der das ZDF übernehmen möchte und letzte Woche auch ARD übernommen hat, glaube ich, ne? Hast du ARD übernommen? Ich glaube schon, ne?
Ja, die ARD habe ich übernommen, gehören jetzt mir und das ist schon ziemlich anstrengend. Ich habe doppelt so viel zu tun wie vorher. Ich bereue es inzwischen.
Ja, aber man kann da ja frühzeitig wieder aussteigen, das ist ja gar kein Problem. Der Mann, wo ich mich auch ganz besonders darauf freue, dass er da ist, der mich immer wieder mit meinen Privilegien konfrontiert und mich darauf aufmerksam macht, dass ich weiß bin, Ben, Bachelor of Bullshit. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, es freut mich auch. Und auch diesmal hat sich nichts großartig bei dir verändert. Du bist immer noch weiß, a.k.a. privilegiert.
Es ist ganz schlimm. Und wisst ihr, diese Grafik, dieses Layout, dieser Talkshow ist so konzipiert, wie wir uns eine optimale Gesellschaft vorstellen. Und zwar privilegierte Weiße ganz unten und zwei Frauen an der Macht, über uns stehend. Frauen und Kinder gehören an die Macht. Das wissen wir hier alle. Wir haben das jetzt schon mal im Layout dargestellt. Jasmin, was ist denn mit dir los?
Too cool for school. Ja, danke. Ich bin hier. Hi.
Kaum ist die Twitch-Partnerin und schon hebt sie ab, oder wie?
Natürlich.
Ich weiß es nicht.
Ja, Chat, ich habe das ARD übernommen und bin trotzdem auf dem Boden geblieben. Ne? Also, möchte nur mal anmerken.
Du hast in deinem Twitter-Namen drin, dass du mal in einer öffentlich-rechtlichen Show gewesen bist, Alter.
Ja, neuerdings habe ich das geändert.
Chat, einmal großen Applaus für die Twitch-Partnerschaft von Jasmin. Herzlichen Glückwunsch nochmal von allen hier. Wir haben es schon privat gemacht, aber auch von allen anderen. Ganz, ganz groß. Und eine Gästin, die wir heute da haben, wo ich mich ganz besonders drauf freue, weil sie ist dafür verantwortlich, dass beim ARD ungefähr 14 Faxe eingegangen sind, dass sie sofort den Strom abgestellt bekommen, weil es wird sich hier gerade mit Gronkh angelegt. Das gibt es nicht. Freunde, das darf nicht sein. Nicht die einzige Frau, die es geschafft hat, im ARD Gronkh anzufeinden, und zwar auf eine ganz gewählte Form. Aurelia ist da. Schön, dass du da bist. Großartig.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, wir sprechen heute über Rex-Extremismus. Rechtsextremismus im Gaming. Das ist ja etwas, ich glaube, die allermeisten hier wissen das schon so im Kern darüber Bescheid, aber mit einer Expertin wie Aurelia macht es nochmal ganz besonders viel Spaß, darüber nachzugucken. Wir haben das ja alle angeguckt, ne? Wir waren ja bei der letzten Mittwoch, waren wir ja da und wir haben gehört, Mensch, da gibt es wohl einige eher bürgerlich-konservative Strömungen, die da den öffentlich-rechtlichen Twitch-Kanal ein wenig übernehmen wollen. Und gerade beim Thema Transfeindlichkeit gilt es da für uns sehr wachsam zu sein. Und ja, hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass es doch eher eine ziemlich linksversiffte Veranstaltung gewesen ist. Und alle, die da gewesen sind, bis auf, glaube ich, zwei Leute, und die waren auch so, ja, ist mir egal, war es ja dann doch ziemlich stabil. Aber von dir war ich persönlich ganz, ganz besonders begeistert, weil das war ja eine inhaltliche... Also da konnten ja alle noch was mitnehmen. Sehr, sehr schöner Auftritt, wollte ich an der Stelle sagen. Vielleicht, Rechtsextremismus im Gaming, vielleicht möchtest du ja direkt anfangen. Was machst du so? Wie kommst du zu dem Thema?
Zu dem Thema komme ich wie die meisten Leute vollkommen unfreiwillig. Also sozusagen so zum Kontext muss man bei mir da, glaube ich, mal wissen. Ich bewege mich in so Gaming-Communities jetzt, keine Ahnung, seit wahrscheinlich bald 10 Jahren oder sowas, vor allem online, ursprünglich über meinen Blog. Und ich bin darüber, oder auch über diese ganze Blog-Szene, als es die noch im Gaming gab, dann darüber auch über die journalistische Schiene, so dann in der Wissenschaft, dann was das angeht, also in Game Studies auch gelandet. Und wie das dann eben so ist, wenn man anfängt, mein Forschungsgebiet ist meistens Gender und Spiele in irgendeiner Form, in irgendeiner Ausprägung. Und wie das dann halt so ist, wenn man sich mit Gender und Spielen beschäftigt. Das ist eine ganz wunderbare Kombination, unglaublich interessant. Aber wenn man dann eben noch eine sichtbare Frau im Internet ist, dann macht man früher oder später Bekanntschaft mit nicht ganz so netten Leuten. Und kriegt dann eben sozusagen direkt unter die Nase gerieben, dass es ein Problem gibt. Sagen wir es mal so. Und ich habe dann ausgehend davon, weil ich eben sowieso dann auch vor allem so in, ja, mit vor allem linken BloggerInnen sowieso vernetzt war, habe ich dann, oder war ich dann 2020 mit dabei, als wir Kein Pixel den Faschismus gegründet haben, was eben ein Netzwerk ist oder ein antifaschistisches Netzwerk ist, das sich gegen Diskriminierung in Gaming Spaces wendet. Und das ist so ein bisschen mein Bezug zum Thema im Allgemeinen. Und ja, wenn man halt eben grundsätzlich sich mit Gender und Spielen beschäftigt, dann kommt man eben auch sowieso eigentlich nicht um Rechtsextremismus und Spiele herum, weil beides halt einfach eng miteinander verbunden ist, zum Beispiel mit so Geschichten wie Gamergate. That's about
it. Das G-Wort.
Ja, das G-Wort.
Kannst du vielleicht einen kurzen Umriss machen, worum es sich bei Gamergate handelt, für alle, die noch nicht so lange sich damals im Online-Space bewegt haben, was das genau ist und was sozusagen die Konsequenz davon dann auch war?
Gamergate war, beziehungsweise man muss manchmal sogar noch sagen, ist, weil die Reste gibt es nach wie vor, die kriegen inzwischen nichts mehr bewegt, aber die gibt es noch immer. Man kann die wunderbar auf Twitter und auf ihren diversen Social-Media-Plattformen tatsächlich sogar noch beobachten, wenn man das möchte. Aber es war ursprünglich so, 2014 bis 2016 ist immer die Frage, wo man die äußere Grenze zieht. Ich ziehe die Grenze immer 2016 mit der Trump-Wahl, weil es auch eine Vorläuferbewegung zur Trump-Bewegung ist. Was war eine reaktionäre Hashtag-Kampagne, die sich als Strohmann-Argument Ethics in Games Journalism auf die Fahnen geschrieben hatten. Tatsächlich aber von Anfang an eine ziemlich reaktionäre Angelegenheit waren, die sich halt eben ganz besonders, für die ganz besonders Frauen und andere Marginalisierte im Gaming-Bereich belästigt haben, aber grundsätzlich eigentlich sich gegen alles und jeden gewandt haben, den sie als zu links wahrnahmen, was ziemlich viel war. Und in ihren Methoden waren die eben ziemlich aggressiv und die gelten eben vor allem auch in ihren Methoden als ein Testlauf für viele Methoden der Alt-Right, unter anderem deswegen, weil da eben auch oder die verschiedene verschwörungstheoretische und rechtsradikale Größen, die wir jetzt so heute in der amerikanischen Politik auch sehen, haben einfach schon mal irgendwann bei Gamergate mal das irgendwas ausprobiert. Sei es Breitbart mit irgendwelchen Missinformationskampagnen oder einzelne Persönlichkeiten, die dann halt eben ihre Solidarität mit Gamergate zum Ausdruck gebracht haben. Und auch abgesehen davon konnte man ziemlich früh in Gamergate auch schon ganz gut sehen, dass da, also diese Bewegung hat eigentlich auch erst richtig an Fahrt aufgenommen, als eben vor allem Rechtsradikale angefangen haben, der Auftrieb zu geben. Die haben sich nach wie vor immer so als besorgten Bürger Ansatz, wie es ja ansonsten auch rechtsradikale Bewegungen gerne machen. Haben sich dahinter so ein bisschen getarnt, aber wenn man sich so ein bisschen anguckt, wann, wie, wo Gamergate wirklich aktiv war, ist es ziemlich offensichtlich. Auch dazu dann kleine Empfehlung, wer das gerne ausführlicher haben möchte, wir haben bei Kein Pixel eine ausführliche Recherche dazu veröffentlicht, eine lange Retrospektive in mehreren Teilen. Das ist ein riesiges PDF-Dokument, in dem das minutiös tatsächlich aufgelistet ist, was da wann, wie passiert ist. Aber das ist so der Rahmen.
Ja, zu der Zeit war ich kurz vor Freaks for You und hatte schon Kontakt mit einigen Leuten so in der deutschen Spieleentwicklung und in der deutschen allgemein so Gaming-Szene. Und das war auch bei Freaks ein riesiges Thema. Das ist da durch die reingegangen bis zum geht nicht mehr, weil die Zoe, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, Quinn. Zoe jedenfalls. Wie?
Zoe Quinn.
Zoe Quinn, richtig. Mit der hat das ja alles so ein bisschen angefangen. Also das war ja so das erste Opfer, was so richtig durch den Kakao gezogen worden ist. Und es ist schockierend gewesen, wie akzeptiert es anfangs gewesen ist. Und wenn man sich ein wenig im Antifaschismus auskennt, dann war es klar sichtlich, um was für eine rechte Schmutzkampagne es sich da dreht. Wenn wir über Rechtsextremismus im Gaming derzeit nachdenken, dann fällt mir eigentlich immer auf, oder eins der Dinge, die mir so am ehesten böse aufstoßen, ist, dass ich glaube, es sind passenderweise um die 88% der politisch motivierten Hasskommentare, die es im Internet gibt, die sind rechtsmotiviert.
Wie viel? 88%?
Ich glaube, es war spannenderweise 88%, ja. Können auch 87, es waren über 80, aber ich meine sogar, es waren treffend 88%. Müsste ich nochmal nachgucken. Ein Großteil derer sind ja nicht tatsächlich politisch motiviert. Ein Großteil derer sind ja einfach irgendwelche edgy Kids, die versuchen, maximal zu polarisieren. Wenn du in diesem Gebiet forschst, wie findet man heraus, oder wie findest du heraus, und wie ist deine Einschätzung, wie viele dieser rechten Troll-Kommentare in Anführungsstrichen oder Hass-Kommentare sind denn tatsächlich mit einer politischen Agenda? Und wie viele sollen nur polarisieren?
Das kriegst du natürlich nie vollständig raus, weil du kannst normalerweise ja nicht in die Köpfe der Leute gucken. Ja. Und selbst dann sind die Übergänge fließend. Aber der Punkt ist eigentlich eher, dass es irrelevant ist, weil es verdeutlicht ja eine Kultur. Und meint auch gerade, dass der Backlash gegen Zoe Quinn erfasst das ziemlich gut, weil letztlich diese letztlich zutiefst misogyne Behauptung da von diesem Ex-Freund, der da sein Pamphlet veröffentlicht hat, damit zuerst nicht landen konnte und das dann nochmal gepusht hat, damit es dann von Neonazis, glaube ich sogar, wenn ich das richtig im Kopf habe, aufgegriffen werden konnte, dass das überhaupt dann so ziehen konnte, das lag ja tatsächlich dran, dass dieses ganze edgy Underdog-Gamer-Getue dass das halt eben zu weiten Teilen auf Frauenfeindlichkeit basiert. Beziehungsweise auf so einer Form von toxischer Nerdmaskulinität eigentlich. Und das ist, glaube ich, mehr da, sozusagen der wichtigere Punkt, dass halt eben, dass auch die das so als nur als Gag halt natürlich meinen, das ist alles andere, das, was absolut diehard ernst gemeint ist, ermöglichen.
Da wenn es okay wäre, ich würde da kurz, was ich auch sehr interessant fand, Steve Bannon wurde ja so peripher genannt, ne, mit Breitbart. Und so wie ich das noch in Erinnerung habe, bevor er Breitbart übernommen hatte der auch so eine Art Firma, die Goldfarming gemacht haben. Also Goldfarming bedeutet zum Beispiel in so MMORPGs, dass man da so Bots laufen lässt und die sammeln dann irgendwelche Sachen, ne, ganz viele Computer, und dann verkauft man das im Spiel oder über eBay damals Webseiten und dann verdient man damit Geld. Das hat viele Gamer damals so aufgeregt natürlich, ne, dass da so irgendwie größere Firmen da irgendwas machen, und Steve Bannon hatte ja so eine Firma und anscheinend hatten das ziemlich beeindruckt, wie die Gaming-Community damals was für eine Macht die im Internet hatte. Und man weiß auch später, als dann Breitbart übernommen wurde, kommt noch ein rechtsextremer Akteur dazu, Milo Yiannopoulos zum Beispiel, der dann auch für Breitbart geschrieben hat, der davor immer wieder gesagt hat, dass Gamer halt voll die Versager sind, bla bla bla. Aber als man dann gesehen hat, hey, da ist eine Gruppe, da könnten wir rein, da haben wir gesehen, Antifeminismus, ja, das funktioniert irgendwie und passt ja in unsere Agenda, weil wir ein traditionelles Weltbild vermitteln wollen und so weiter. Und dann hat man sozusagen wirklich bewusst und nicht so zufällig oder so, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das zu verdeutlichen, dass da bestimmte High-Profile-Akteure aus der rechten bis rechtsextremen Szene bewusst in diese Communities rein sind, damit sie sich diese Leute holen. Und ganz viele, die du auch siehst auf YouTube, teilweise vielleicht auch Twitch oder so, die auch im Rechtsextremismus, Online-Rechtsextremismus und dann auch so pro-Trump, bis heute noch große Figuren sind, die wurden durch Gamergate bekannt. Sargon auf Akkad, es fällt mir da zum Beispiel ein, ne? Der dann für UKIP, ne, auch der hart rechten Partei aus Großbritannien sozusagen da sogar Politik gemacht hat und so. Und Steve Bannon darf man nicht vergessen, hat dann auch für wie heißt die Premierministerin von Italien?
Meloni.
Meloni, genau. Der hat ja auch danach, als er dann rausgekickt wurde aus dem Trump-Wahlkampfteam, der hat ja quer durch verschiedenste rechtsextreme Parteien in Europa, hat ja versucht, was aufzubauen, ein rechtsextremes Netzwerk. Und sie war da zum Beispiel auch mit dabei. Also es ist nicht irgendwie, ne, ich sag nicht, dass du das gesagt hast, aber ich glaube, dieser Aspekt, dass da wirklich Leute bewusst reingehen und was machen wollen, ich glaube, das muss wirklich jedem bewusst sein.
Ja, absolut.
Was auch jedem bewusst sein muss. Entschuldigung, willst du?
Nee, Moment, nur ganz kurz noch, weil es genau daran gut passt. Das ist auch, glaube ich, so ganz wichtig, weil das hat man dann auch kurz, bis dann wie immer, die AfD war immer ein bisschen zu spät dran, weil die haben das dann versucht, Wahlkampf für Gamer zu machen, was total schief gegangen ist. Aber da hat man so richtig schön gesehen, dass es da eben auch diesen Kopierversuch dann gab.
Was ich noch sagen wollte, was einem auch bewusst sein muss, was Aurelia in ihrem Eingangsstatement ja auch gesagt hat, dass sich zuerst auf die Fahne geschrieben wurde, von wegen, es geht um Ethik im Spielejournalismus. Da waren die Anstöße, dass halt Spielejournalisten Verhältnisse hatten zu weiblichen SpieleentwicklerInnen. Und dann hat man da gesagt, Moment, da ist aber nicht die nötige Distanz, um das Spiel dann anständig zu bewerten. Ja, und das hat man sich dann auf die Fahne geschrieben. Ist da erstmal ein Punkt, den kann man vielleicht irgendwie so nachvollziehen, aber huch, wenn man da nicht aufpasst, was da gegen Frauen geht, dann verbünden sich da so reaktionäre, misogyne Kräfte plötzlich hinter und dann nimmt das halt die Auswüchse an, die man dann im Laufe der Jahre gesehen hat. Ne? Also, wenn man da irgendwie Raum gibt, dass man andocken kann und wirklich nicht explizit die ganze Zeit sagt, nein, wir wollen das nicht, nein, wir wollen euch hier nicht, so, dann suchen die sich da einen Platz und nisten sich da ein. Also da muss man immer sehr doll aufpassen, auf jeden Fall.
Wobei auch ja selbst das, diese Behauptung mit dieser Nähe zwischen JournalistInnen und EntwicklerInnen ja tatsächlich eine glatte Lüge war. Mhm. Also kam ja aus diesem Pamphlet dieses Ex-Freundes, wo das auch tatsächlich eine Fortsetzung von Beziehungsgewalt letztlich ja war. Also und dass man das halt so schön hat aufgreifen können, da sieht man halt wieder, was für ein Boden das halt auch war.
Genau, ja.
Das Interessante ist ja, dass es dann aber auch eine progressive Gegenbewegung gegeben hat online. Wie würdest du die denn bewerten? Wie erfolgreich war die sozusagen? Weil da hat sich ja auch wirklich dann eine Kultur etabliert. Es kamen ganz viele Video-Essayistinnen aus dem Nichts, aber auch eben die Debate-Bros, die dann Kontra geliefert haben. Wie würdest du das bewerten? Wir haben ja auch teilweise dann ein paar YouTuberinnen und YouTuber mehrere Millionen an Abonnenten gesammelt, H-Bomber Guy und ContraPoints, PhilosophyTube und so, die wirklich dann weltweit geschaut werden und garantiert auch eine Menge Einfluss dadurch sammeln konnten.
Ich glaube, also sagen wir es so, ich glaube, da kann man sehr, sehr schön sehen, dass sich da was getan hat, aber es hat ein bisschen gedauert, weil wenn man sich das so anguckt, ich glaube, da ist tatsächlich ein schöner Abgleich jetzt die Hogwarts Legacy-Debatte. So etwas wäre vor Gamergate-Zeiten zum Beispiel absolut unmöglich gewesen. Das wäre komplett klein gehalten worden, so Leute, allein mal, weil ich die immer auf dem Schirm habe, wie Shoyoka, die halt wirklich monatelang Aufklärung gemacht hat. Die wäre niemals auch nur so weit gekommen, weil die wahrscheinlich vorher in Grund und Boden gedoxt geworden wäre, so ungefähr. Und da sieht man eben auch, dass sich da tatsächlich was getan hat, auch in der Form, als dass sich eben jetzt progressive Stimmen insgesamt bewusster einfach Raum nehmen und den verteidigen. Aber ich glaube vor allem auch, und das ist das sehr viel Wichtigere, es hat sich im Hintergrund einiges getan. Weil wenn man sich auch anguckt, zum Beispiel als MeToo insgesamt in den USA gerade das riesige Thema war, aber auch in Deutschland diskutiert wurde, war es ausgerechnet in der Games-Branche verdächtig still. Und zwar so richtig verdächtig still, weil wirklich niemand irgendwie den Mund aufgemacht hat. Und das war insofern ganz interessant, weil ja an sich die Games-Branche da nach wie vor berühmt-berüchtigt ist. Das kam dann ein bisschen später, ein bisschen verzögert, aber da hat man auch dann tatsächlich sehr stark gemerkt, dass da Netzwerke gegriffen haben, die unabhängig zum Beispiel vom Games-Journalismus existiert haben, weil da eben auch ein, unter anderem mit Gamergate so ein Vertrauensbruch entstanden ist. Und das ist so etwas, jetzt muss man da nicht dieses Verhältnis Presse-EntwicklerInnen diskutieren, aber was man da halt so schön, oder wie ich finde, sehr schön sehen kann, ist, dass sich eben auch so ein bisschen Verteidigungsnetzwerke gebildet haben, die dann nach einer Weile eben angefangen haben, in die Offensive gehen zu können. Und letztlich kannst du sowas auch im deutschsprachigen Raum zum Beispiel sehen, wie gesagt, sowas wie Kein Pixel, und wir sind nicht die einzige Initiative dieser Art oder das einzige Projekt dieser Art. Wir sind nur einfach ein ehrenamtliches Ding. Das sind alles so Gruppen, die sich dann zusammengefunden haben, weil sie eben gemerkt haben, dass sie, wenn sie sich gegenseitig helfen, dann kommen sie dagegen auch an, die dann eben diesen Pushback schon vorgenommen haben. Von daher, es hat sich schon ordentlich was getan. Ich meine, wir haben immer noch einen weiten Weg vor uns, weil wenn ich mir eben auch immer noch angucke, was so tatsächlich der realistische Impact von diesen Strömungen ist, beziehungsweise wer vor allem alles nach wie vor geduldet wird, muss man eher so sagen, dann gibt es dann noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber man kann schon sehen, dass eigentlich Gamergate zum Beispiel ja der Backlash im Untergang mehr oder weniger eigentlich war, wenn man ehrlich ist. Weil es braucht auch keinen Backlash, wenn eine Deutungshoheit noch immer fest vorhanden ist.
Wenn sonst niemand was sagen möchte. Also meine Frage wäre, wie beobachtest du das in Deutschland? Also welche Auswirkungen hatte das hier? Gibt es hier auch sozusagen so eine parallele Kultur, die man da eindeutig zurückführen kann auf beispielsweise Gamergate?
Ich weiß nicht, ob man sie eindeutig darauf zurückführen kann. Also ich kenne super viele Leute, das ist jetzt so ein bisschen anekdotisch, ich kenne super viele Leute auch gerade so im feministischen Bereich, die halt, also für die das ein wichtiger Einschnitt war, weil es ihnen auch vor Augen geführt hat, dass sie im Zweifelsfall allein gelassen werden. Aber da gibt es auch noch mehr Einschnitte. Also so weit bin ich bei der ARD gar nicht gekommen. Aber zum Beispiel war ja 2019 gab es, das hat einmal wirklich, ja, so ein bisschen wie so ein Erdbeben auch so durch das feministische Twitter damals ja gegangen, als dann so ein kleiner Twitter-Account, feministischer Twitter-Account, die Rocket Beans, Gronkh und noch Gott weiß was an großen Gaming-YouTubern. Und das ist jetzt kein generisches Maskottchen.
Kurz nicht über Gronkh sprechen, weil es ist unfair, wenn er nicht da ist.
Ja, der kann sich nicht mehr zu Hause
verarschen. Okay, das ist nicht okay.
So. Ja.
ja, jedenfalls.
Der,
dessen Name nicht genannt werden darf. Jedenfalls, da war es dann tatsächlich so, dass der Account hat eben, es war so ein kleiner, anonymer, feministischer Account, der eben immer wieder, ja, auch Gaming-Themen aufgegriffen hat. Auch bewusst anonym und vor allem deswegen dann auch anonym, weil genau der Fall eingetreten ist, den immer alle befürchtet haben, nämlich sie hat einmal einen eigentlich relativ zahmen Thread geschrieben, mit dem sie dann eben unter anderem den, dessen Namen wir jetzt hier nicht nennen, kritisiert hat.
Gronkh übrigens.
und in Folge hat er sie öffentlich eine Furie genannt und dann war natürlich, brach die Hölle los und ich weiß auch nicht, ich habe den Verdacht rückblickend, dass da wahrscheinlich sich auch irgendwie ein bisschen Sift-Twitter reingemischt hat und sowas, aber seine Community hat sie buchstäblich von Twitter gejagt. Und anders kannst du es nicht mehr nennen, weil die ist in Vergewaltigungsdrohungen und Ähnlichem quasi ertrunken. Und das ist auch nochmal so etwas, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt gewesen, der gerade so in der deutschen feministischen Bubble auch nochmal so ein Einschnitt war. Zumindest war das in meiner Wahrnehmung so. Weil da jetzt auch gerade so um 2019 herum haben damals Leute auch viel, gerade auf Twitter, Blog-Empfehlungen gegeben, haben präventiv große, also vor allem Männer mit großer Reichweite im Gaming-Bereich präventiv geblockt, damit genau so etwas nicht vorkommen kann und sowas. Und da sieht man so ein bisschen, dass es da natürlich dann auch so Stufen gab und so Einschnitte gab. Und in meiner Wahrnehmung ist es zumindest immer so, dass es zumindest die Leute, die jetzt noch da irgendwo aktiv sind, mal mehr, mal weniger sichtbar, dass das bei denen durchaus Spuren hinterlassen hat, sagen wir es mal so, und dass das für die auch immer wieder so eine Begründung ist, weswegen sie sich jetzt dagegen wehren oder weswegen sie versuchen, Leuten, die jetzt irgendwie zum Beispiel anfangen, sich feministisch im Gaming-Bereich zu äußern oder da irgendwie auftauchen, denen halt zu helfen, damit die eben bestimmte Dinge nicht mitmachen müssen. Sagen wir es mal so. Also es ist, glaube ich, schwierig, das genau darauf zurückzuführen, aber solche Einschnitte gehen natürlich an den Leuten nicht so spurlos vorbei. Sagen wir es mal so.
Aurelia, ganz kurz, also ich kenne sie ja auch von mir, ne, wenn ich irgendwie in so ja, Online-Games oder so drin war mit Voice-Chat, da war es immer sehr unangenehm, weil entweder du wirst voll belästigt oder du wirst einfach getötet, nur weil du eine Frau bist. Also viel mehr Presenting vom Voice her. Also ich mach's basically nicht mehr deswegen, nur noch in vollen Lobbys, wo ich die Leute kenne. Es geht einfach fast nicht. Und woher denkst du, kommt das? Also haben die Angst, dass wir denen was wegnehmen, jetzt wo wir uns auch Raum holen wollen in diesem Space? Oder warum sind diese Egos da so fragil, dass man nicht einfach nur miteinander was spielen kann? Also geschlechterlos, basically. Warum? Woher kommt das?
Perfektes Stichwort, weil das tatsächlich etwas ist, womit ich jetzt gerade im Moment mich wieder intensiver beschäftige.
Super.
Also meine These dazu ist immer, also es ist immer die Frage, wie man das sieht, aber meine These dazu ist halt tatsächlich immer, das kann man sehr schön nachverfolgen, wenn man sich die Frühzeit gerade des Gamings so anguckt. Das ist halt eben, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bezeichne mich auch zum Beispiel nicht als Gamer oder als Gamerin, ganz bewusst nicht, weil ich den Begriff fürchterlich finde und weil ich finde, dass es ein männlicher Begriff ist, und zwar auch einfach, weil es ja als Marketing-Identität konstruiert wurde. Das ist ja eine von der Branche eine bewusste Entscheidung. Der Gamer ist halt eben ein meistens junger Typ. Und wenn man sich eben gerade so ein bisschen so die Frühzeit anguckt und das dann weiterverfolgt, wie sich das gerade so im Marketing und in welche Spiele entwickelt wurden, auch wie Gaming so als Kultur funktioniert hat und auch wie wir uns jetzt heute an bestimmte Kulturen erinnern. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, dass es gerade so Ende der 90er Jahre einiges so an Pink-Games gab, sowas wie Barbie-Spiele, die wirklich fantastisch waren. Aber die halt eben, wenn wir jetzt heute über Retro-Kultur sprechen, aber auch die so was über Spiele aus den 90ern reden, werden die nie genannt, weil das sind ja keine richtigen Spiele. Das waren ja die Mädchenspiele. Und das ist so ein bisschen, wir haben da halt einfach so eine Kultur, die so total männlich war, wo wir so ein bisschen auch so ein Baumhaus haben, wo gewissen Männern halt eben gesagt wurde, das ist ihr Reich, sie sind jetzt hier die kleinen Könige und das haben dieses Reich, dürfen sie hier regieren, egal was passiert. Und naja, so hat's dann halt, also so funktioniert's halt eben nicht. Und der entscheidende Punkt war dann halt auch irgendwann, dass auch dann die Branche irgendwann beschlossen hat, wir müssen uns hier jetzt öffnen, schon allein um weiter Geld zu verdienen. Da ist auch zum Beispiel so etwas wie die Nintendo Wii und ähnliche Konsolen, aber auch Mobile Gaming ja total wichtig, weil auch noch deswegen haben immer so echte Gamer was gegen Candy Crush zum Beispiel. Weil das ist ja nicht so, das ist ja ein Spiel, was irgendwie allen zugänglich war und das ist ja kein echtes Spiel und dafür musste man nicht Hardcore sein. Dieses ganze Theater mit Männlichkeit und Hardcore sein und unter diesen und jenen Umständen bist du ein echter Gamer. Das ist halt so, so ein perfektes, so ein perfektes Umfeld für so eine ganz komische Form auch von Männlichkeit, in der halt auch jede Abweichung in Form von Eindringen ist und in der auch eigentlich dann Frauen gar kein Raum zugestanden werden kann, von queeren Leuten ganz zu schweigen. Ja. Aber wo auch schon zum Beispiel auch schon People of Color eigentlich problematisch sind, sozusagen, weil das nicht diesem Ideal entspricht. Also ich sehe es immer, ich würde immer sagen, das ist halt, ist sozusagen von der Branche selbst historisch gebastelt. Ja. Das kurz zusammenzufassen.
Ich muss das anekdotisch kurz loswerden, weil ich boxe mich seit 6 Jahren im Internet aktiv mit Faschos. Und ich habe eigentlich schon mit allen geboxt, ne? Von anonymen Anime-Profilen bis hin zu Rechtspopulistinnen, bis hin zu der zentralen oder Jesus-Zentrismus. Ich hab's ja alle schon gehabt. Und einen der schlimmsten Backlashes, die ich hatte in Richtung Doxing und Bedrohungen und Morddrohungen etc. war, als bei einem Thema, wo ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hätte, dass das problematisch sein könnte. Und zwar ging es über Inklusion in Dark Souls. Also es ging wirklich nur darum, dass man ein Spiel wie Dark Souls inklusiver gestaltet, dass auch Menschen mit Behinderungen dieses Spiel erleben können. Also um Schwierigkeitsgrade im Endeffekt. Das war einer der schlimmsten Drohungswellen, die ich bekommen habe im Internet.
Insgesamt. Mal ganz kurze Frage. Meinst du mit Inklusion, meinst du dieses
einfach Argument? Schwierigkeitsgrade.
Schwierig, also nicht irgendwie Colorblind-Modus oder keine Ahnung, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus.
Naja, das auch, ne? Aber es gibt ja zum Beispiel, Mensch, das dümmste Beispiel, ich habe mit einer Frau gesprochen, die Arthritis hat. Und die sagt, die kann Dark Souls nicht spielen. Das ist nicht möglich. Es war nicht Dark Souls. Wie heißt das neue Souls-Spiel, was rausgekommen ist?
Elden Ring.
Es ging um Elden Ring. Er sagt, es funktioniert einfach nicht, weil es nach 10 Minuten unerträgliche Schmerzen sind. Und ich hätte ganz gerne da einen Schwierigkeitsgrad, der das Ganze, der so den Druck und die Last da rausgeht, weil ich die Story erleben möchte. Und für mich erschien das jetzt nicht als irgend so ein Hot Take, dann zu sagen, ey, aber dann rafft euch doch einfach, macht doch irgendwie einfach Schwierigkeitsgrade und so ein Easy Mode für Leute, um das Spiel als solches inklusiver zu gestalten. Eben nicht als dieses, das ist das Hardcore-Spiel und das ist noch, das muss man, und die sind absolut Apeshit gegangen, weil die sich das nicht haben nehmen lassen wollen. Und diese fragile Männlichkeit in der Gaming-Branche ist absurd. Es ist absolut absurd.
Ich habe so eine ähnliche Anekdote tatsächlich. Ich habe vor ein paar Jahren mal sogar noch mehr basic über einen Artikel über Gaming Literacy geschrieben. Eben vor allem in dem Sinne nach, oder das Takeaway von dem Text war eigentlich nur so ein bisschen, man muss übrigens bestimmtes Vorwissen mitbringen, um Spiele spielen zu können. Man muss übrigens wissen, wie man Spiele spielt. Und die Kommentare brannten danach. Auf einem relativ kleinen Blog ansonsten, aber der war tatsächlich, also ich bin nach wie vor der den Blog betrieben hat, damals war er noch alleine, das war behind the screens, also Ben sollte so sehen, ich bin immer noch dankbar dafür, der hat nämlich tatsächlich das Wochenende über dann Gegenrede geleistet und musste das gesamte Wochenende Zeug wegblocken und Kommentare löschen, sowas, weil es halt komplett eskaliert ist. Mhm. Also und das ist so ein extrem rotes Tuch. Alles, was irgendwie in Richtung Schwierigkeit auch nur entfernt gehen könnte.
Ich glaube, ich finde das immer so interessant, weil Thema ist da irgendwie Rechtsextremismus, aber wir sehen ja alle, die Ursprünge liegen ganz klar so im Antifeminismus und diesem Gamer-Ding, also Schwierigkeitsgrade und so, weil was ich immer so interessant fand, war, da gibt es irgendwie eine Gruppe, ne? Und man kann ja vielleicht ein Argument dafür machen. Ich meine, zur Inklusion ist eine andere Sache, da kenne ich mich tatsächlich nicht aus. Aber so, wenn du, also so manche Takes, wenn ich die so gelesen habe, also auch so, ich glaube, das war zu Doom 2016 damals, dass es irgendwie zu schwer war. Und dann zeigt man irgendwie ein Gameplay-Video, wo man für den ersten Zombie irgendwie 10-mal daneben schießt und so. Und ich glaube, das wird dann von bestimmten Akteuren dann natürlich gepusht, sowas. Und das finde ich immer total krass, weil es heißt ja auch, das ist ja auch so ein Begriff Gaming Journalism. Das ist ja schon pejorativ, ne? Ein abwertender Begriff. Und jeder weiß dann Bescheid irgendwie, was irgendwie gemeint ist. Und wenn da zum Beispiel eine Überschrift kommt, das ist ja auch ganz oft so, und die dann geteilt wird, ja, hier, keine Ahnung, Elden Ring ist zu schwer, ne? Dann sehen die Leute einfach nur das. Also die haben schon irgendwie die Regel im Kopf und werden dann immer wieder bestätigt, ne? Durch diese, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, diese Empörung, die sie dann irgendwie verspüren. Aber wenn du dir den Artikel anguckst, ja, hier, es gibt manche Leute, da geht, ne, wäre halt schön, ne, Inklusion und so. Also so weit lesen die gar nicht, weil die schon jahrelang damit zugeballert wurden. Ganz kurz, weil ich bin ja auch leider Gamer, ne? Also ich gebe das ja zu. aber was ich damals so krass fand, und ich glaube, diesen Berührungspunkt mit Feminismus haben ja, glaube ich, viele junge Männer einfach nicht so wirklich, verstehen das auch nicht, ne? Daher kommt es ja mit Privilegien. Das ist ja nichts Offensichtliches, sondern du merkst ja Diskriminierungsformen, Arten, klar, weil du halt nicht so bist wie die. Und das ist mir dann im Gaming aufgefallen, als ich dann damals noch CS 1.6 im Teamspeak-Server, da kam halt auch eine Frau dazu und dann ging es auch irgendwie um Beleidigung, bla, und ich dachte so, ja okay, jeder wird ja beleidigt, kommt ja dann immer, ne? Und dann ist mir nach 6-7 Runden aufgefallen, immer wenn sie irgendwas gesagt hat, es war immer geschlechtsspezifisch, die ganze Zeit. Und mir ging das so auf die Nerven, Und dann habe ich erst verstanden, was das eigentlich bedeutet, ne? Dass du immer geothert wirst. Also du gehörst schon gar nicht dazu. Und das ist so interessant, ne, weil du meintest, durch dieses Marketing, weil wenn man sich die Zeit davor anguckt, ne, wie viel zum Beispiel Frauen ProgrammiererInnen waren, zum Beispiel im Vergleich zu Männern, das war, glaube ich, sogar relativ, ich glaube sogar Frauen waren in der Überzahl.
Bitte? Komplett frauendominiert, bis dann der IT-Sektor Kapital gebracht hat. Also als es dann wichtig wurde für die Gesellschaften und man da Geld verdienen könnte, haben die Männer die Frauen da verdrängt. Aber der Anfang der IT-Szene war komplett frauendominiert. Und als die Gehälter hoch sind, sind die Frauen raus und die Männer haben übernommen.
Mhm. Und der Begriff Computer kommt ja auch von Frauen, die früher einfach Matheaufgaben gelöst haben in Unternehmen und anderen Institutionen. Also das war deren Aufgabe, das waren Computer. Mhm.
Also wie gesagt, einfach so krass, wie man aus so jahrzehntelang davor auch einfach so durch Marketingkampagnen, wobei ich immer noch nicht ganz verstanden habe, warum man bei Computerspielen, weil es gab bei älteren Konsolen so aus den 80ern, glaube ich, war das, glaube ich, noch relativ gleichwertig, hatte ich das Gefühl. Also sogar so vor Atari 2600 Zeiten, ich weiß nicht, Intellivision und wie das Ganze hieß. Und dann auf einmal, ich habe nur mal gehört von jemandem, vor allem aus der japanischen, ne, Nintendo und so weiter, dass da sozusagen auch diese männer-jung-dominierte Kultur das auch so exportiert hatte, das gut angekommen ist irgendwie, also im vorhandenen, sag ich mal, Bild, was man halt von Frauen hat und was die halt zu tun haben und so. Und dass sich das über Jahrzehnte so weiterentwickelt, das finde ich schon echt heftig. Aber gibt es irgendwie, also weißt du von dem Phänomen, gibt es da so Erklärungsansätze, warum, also, weil wenn ich mir vorstelle, Computerspiele, ne, also da ist ja nicht irgendwas Physisches dabei oder so, aber warum ist das irgendwas männerdominierend, das verstehe ich nicht.
Das ist tatsächlich zufälligerweise genau mein Forschungsgebiet, also wirklich genau dieser Aspekt. Deswegen wunderbares Stichwort. Nee, also es ist tatsächlich ganz spannend. Also einmal ist es tatsächlich so, dass die Games-Branche, was die, also zumindest von den Zahlen, die wir haben, was meistens vor allem auf die USA beschränkt ist, dass die tatsächlich auf ProgrammiererInnen- bzw. EntwicklerInnen-Seite von Anfang an sehr, sehr stark männerdominiert war. Noch, also da gab es tatsächlich nicht so diese Phase, dass es am Anfang Frauenmetier war. Und das dann gewechselt ist, sondern das war von Anfang an eine Männerszene mit einem zeitweise wirklich ganz schlimm niedrigen Frauenanteil. Glaube, so für die frühen 70er und 80er Jahre gibt es ja diese Statistik, dass es so zwischen 5-15% Frauen gab. Also sehr gering. Und dass sich das halt dann später sehr, sehr stark gewandelt hat. Bei SpielerInnen ist es wieder eine andere Geschichte. Da sind wir aber eben bei den EntwicklerInnen. Und da ist es halt tatsächlich so, dass es bis 83 war es tatsächlich so, dass es zum Teil zumindest Frauen nicht komplett ausgeschlossen waren von dem, was man sich so als Zielgruppe vorgestellt hat. Pac-Man zum Beispiel war ein Spiel, was extrem gut bei Frauen ankam und deswegen gab es überhaupt dann später Mrs. Pac-Man als Fortsetzung davon, weil man dann eben gesagt hat, jetzt wollen wir aber wirklich die Frauen abholen, indem wir da eine komplett sexualisierte Version von Pac-Man rausbringen. Ja. Also auch so ein richtig schöner Knick in der Logik. Und da haben wir es tatsächlich so, dass dann eben mit diesem berühmt-berüchtigten Videogame-Crash von 83, dass da dann tatsächlich sich die Branche in den USA vor allem neu sortieren musste und dann halt eben sich ja umorientiert hat, beziehungsweise sich ganz besonders stark wieder auf junge Männer konzentriert hat. Das ist zumindest so das gängige Narrativ. Für Europa, muss man fairerweise sagen, wissen wir das tatsächlich alles gar nicht so sehr, weil da das, was wir darüber wissen, geht eigentlich mehr so in eine Richtung, dass Europa von dem Crash ziemlich unberührt war, grundsätzlich einmal. Aber auch da haben wir diese extrem männliche Kultur. Das heißt, im Grunde müssen wir davon ausgehen, dass das sozusagen schon vorher oder allgemein in dieser Tech-Szene, sage ich jetzt mal, angelegt war. Aber eben der Crash war da so ein wichtiger Wendepunkt, zumindest den man gut in der Werbung auch beobachten kann, weil da ist dann eben so eine ganz klare Zielgruppenfokussierung eben nochmal gab. Aber die gesamte Kultur, also wenn man sich zum Beispiel damit mal befasst, wie Atari in der Frühzeit war, das ist muss eine absolut wilde Angelegenheit gewesen sein. Also wirklich mit keinerlei Firmenstrukturen und so ein bisschen, es gibt eine ehemalige Entwicklerin, die im Nachhinein das immer beschreibt, also so nah wie als sie da in den frühen Jahren bei Atari gearbeitet hat, so nah kam sie nie wieder daran, bei einer Studentenverbindung zu arbeiten. Das heißt, es muss eine sehr, sehr merkwürdige Kultur gewesen sein und das zog sich wohl in der Zeit durch die gesamte Branche durch und das sieht man eben auch am Ende an den Spielen, weil das war eben viel ein Haufen junger Typen, die alleingelassen wurden und die dann halt eben Spiele entwickelt haben, die sie gut fanden für Leute, die sowas gut fanden. Und das war so ein bisschen sehr homogen, sagen wir es mal so.
Ich habe früher hobbymäßig programmiert, immer mit der Unity Engine und hab dann auch zwischendurch mal überlegt, das ist auch schon bestimmt über 5 Jahre her, mal in die Spielebranche zu gehen und das mal zu gucken, wie ist das denn da so? Hab dann auch irgendwann gemerkt, nee, das hat sozusagen in Deutschland einfach keine Zukunft dann für mich. Aber das, was ich zumindest erlebt habe, als ich mich sehr viel mit der Gaming-Branche oder zumindest der Entwickler-Szene befasst habe, war, zumindest die ganzen Firmen und Startups und Indie-Studios und aber auch viele von den Großen geben sich sehr progressiv. Also schreiben sich LGBTQ-Rechte auf die Fahne und wollen immer möglichst inklusiv sein. Selbstverständlich mit einem ziemlich kapitalistischen Unterbau, aber lassen wir den mal weg. Ne? Zumindest von Wir heißen alle willkommen, alle dürfen bei uns mitmachen und wir wollen auch auf alle aufpassen und auch für alle Spiele machen. Gibt es da so ein, also da gibt es zumindest diese EntwicklerInnen-Szene, die sehr progressiv wirken möchte, aber wir haben eben die Gaming-Community selbst, die dann anscheinend auch sehr reaktionäre Züge haben kann. Gibt es da so einen ziemlichen Konflikt? Also beispielsweise die GameStar, da gibt es viele Personen, die dann Moderatoren, die dann zum Beispiel gendern in den Videos, die sie hochladen hier in Deutschland oder zum Beispiel bei Rocket Beans, die auch mit Funk arbeiten und wo es dann ne, bei Game 2, glaube ich, da gendert der ein oder andere und da liest man dann auch immer regelmäßig in den Kommentaren, wie das auf Abneigung stößt. Also wir haben eben die Menschen, die sozusagen dort arbeiten, die versuchen, progressiv zu sein und dann auf der anderen Seite haben wir die Gaming-Community, die Leute, die die Produkte genießen wollen, die anscheinend das Ganze nicht so cool finden.
Naja, also die Branche selber, da gibt es natürlich Leute, die sehr viel Wert auf Diversität legen und alles. Mal ist das ernst gemeint, mal ist es ein Lippenbekenntnis und das merkt man denen auch an. Also ich finde auch find's ganz spannend, dass du zum Beispiel Rocket Beans erwähnt hast,
ja,
weil
ich auch.
Weil, sagen wir es mal so, im Rocket Beans-Umfeld, ich will da auch immer nicht, weil ich weiß auch, dass auch bei denen, auch das ist ja eine Firma inzwischen, da laufen auch Leute rum, die sich sehr tatsächlich dafür einsetzen.
Ich finde das jetzt ein bisschen unfair, dass wir hier über jemanden reden, der nicht dabei ist, wollte ich nur nochmal einwerfen.
Weil da gibt es eben auch bei denen Leute, die sich wirklich merklich um Diversität bemühen und um soziale Gerechtigkeit bemühen. Gleichzeitig
Du hattest bei Hogwarts Legacy, das ist letzte Woche, also Rocket Beans genau. Als Beispiel für Progressivität zu nennen, ist doch komplett für den Arsch, Alter. Du hattest Nils, der sich mit Shuyoka in den Stream gesetzt hat und versucht hat zu verstehen, um was es geht. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber mit dem heutigen Video kann man davon ausgehen, dass er zumindest was mitgenommen hat und die Transfeindlichkeit von J.K. Rowling anerkennt. Und dann hast du den Rest des Teams, der sich darüber lustig macht. Zur gleichen Zeit. So, und das sind auch einfach große Inhaltshaber von Rocket Beans selbst. Also Rocket Beans jetzt als progressive Instanz in der Gaming-Industrie zu bezeichnen, ist ziemlich weit hergeholt. Ey. Bezahlt eure Praktikanten. Was?
Was natürlich ein Vorreiter ist in der Gaming-Industrie an progressivem Gedankengut ist Activision Blizzard. Da gibt es bei Call of Duty Warzone unten diese bunten Flaggen, die man sich einblenden lassen kann. Aber auch nur in Ländern, in denen LGBTQ-Plus-Rechte natürlich profitabel sind. In anderen selbstverständlich nicht. Und wenn man sich dann da mal in Warzone einloggt und bevor man aus dem Flugzeug springt, ich sag mal so, wenn ihr das streamen wollt, schaltet besser den Chat aus. Da fliegen einen aber sexistische, rassistische und was sonst noch für Beleidigungen auf jeden Fall permanent durch den Kopf, um den Kopf. Und mittlerweile ist das auch so, auch in anderen Spielen, wenn ich dann ein Placement mache, das Erste, was ich mache, wenn das ein Koop-Game ist, ist den Teamchat stumm schalten, weil man die ganze Zeit damit rechnen muss, dass da irgendwas gesagt wird, was ich in meinem Stream nicht hören will. Also diese ganze Atmosphäre ist nach wie vor so, dass ich sage mal so, die progressiven Stimmen da jetzt nicht unbedingt den Ton angeben.
Ja, ich habe das Gefühl, dass es darauf zurückzuführen ist, dass die Leute keinen Bock auf Politik haben. Die Leute sind sich ihrer Privilegien nicht bewusst und sie haben nie verinnerlichen können, dass nichts unpolitisch ist und dass eben auch Gaming nichts unpolitisch ist und auch nicht unpolitisch sein darf. Und dann hast du ganz, ganz viele fragile Männer, die sich in ihrem Humor und ihrer Meinungsfreiheit begrenzt fühlen, weil sie dann im anonymen Internet mal die Sau rauslassen wollen. So. Und dann sind halt jede Form von Gegenstimme und Gegensprech ist da nicht erwünscht. Und dann steigert man sich da hoch. Ne? So, die müssen sich irgendwie in ihrer Ausbildung ein bisschen zurückhalten oder auf ihrem Arbeitsplatz oder in der Schule. Und im Internet wird dann brutal die Sau rausgelassen. Und es wird Sexismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit allgemein reproduziert bis zum geht nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht, wie man das da rauskriegt. Ich habe bis vor ein paar Jahren, dachte ich mir immer noch, ey, auch die eigene Community so ein bisschen zurückhalten da, was Gegensprech angeht, weil man macht sich ja zur Zielscheibe. So, wenn du Gegensprech leistest, dann machst du dich zur Zielscheibe. So, das, wenn du dich hinstellst, es reicht ja tatsächlich zu sagen, ich spiele Hogwarts Legacy nicht. Das hat ja gereicht, damit du von Leuten überrannt worden bist und in einer Vielzahl und mit einer Aggressivität von Gronkh-Zuschauenden, dass ich mir gedacht habe, in was für einer Timeline sind wir hier eigentlich unterwegs? Ja. Mittlerweile mache ich das komplett anders, so seit einem knappen Jahr, weil es muss ja irgendwo diesen Gegensprechpool geben. So, es muss ja irgendwo eine Menge von Leuten geben, die aktiv Gegensprech leisten und den Leuten klar machen, ey, ihr seid nicht alleine, wenn ihr angegriffen werdet von irgendwelchen reaktionären Trotteln. So, ich I don't know. Ich weiß nicht, wie man das ist so eine gesellschaftliche Frage. Wie schafft man es, die Leute dazu zu bringen, zu realisieren, dass nichts im Leben unpolitisch ist? Ich weiß es nicht.
Ja, was heißt nichts unpolitisch? Hast du gerade angesprochen, was Privilegien angeht, ne? Also, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, vielleicht komme ich da aus einer anderen Ecke, aber gerade weil ich habe ja so Gamergate so ein bisschen mitbekommen, habe aber nie verstanden, was da jetzt genau war. Weil wir hatten es auch schon im Vorgespräch. Ja, guck mal, wurde der Tweet verfasst und drei Tage später hat die Person, mit der sie irgendwie trinken war, weißt du, das war für mich so irgendwie komplett Verschwörungstheorie. Aber was ich irgendwie immer gemerkt habe, weil Privilegien sind halt unsichtbar, ne? Also das ist ja, also ich glaube, ich habe mal einen Tweet gesehen, ich verstehe nicht, warum sich Leute, also ich reg mich immer darüber auf, dass Leute nicht verstehen, dass sie Privilegien haben. Und ich denke mir so, ja, das ist ja genau das an Privilegien, dass man es nicht sieht, ne? Das ist ja genau das. Und ich glaube auch, gerade wenn du so eine männerdominierende Community hast, da ist ja so eine antifeministische Grundhaltung leider schon vorprogrammiert. Ne? Dann siehst du da dieses Bild, ne? Irgendein Video wird da gemacht von also den drei gleichen Frauen, die seit irgendwie 10 Jahren als Thumbnail benutzt werden, so mit roten Haaren und die da irgendwie schreien. Und dann stellt man sich natürlich auch eine Feministin irgendwie so, ne, stereotypisch vor. Und da musst du nichts großartig sagen, weil was will, keine Ahnung, in meinem Beispiel, also ich denke mir dann halt auch so in der Naivität, ja, ich hatte irgendwie ein scheiß Leben, habe Gewalt in der Familie erfahren, Gaming macht irgendwie Spaß und so und jetzt sagt mir jemand, mir geht's irgendwie besser als andere, weißt? Und ich glaube, das ist sowas bei vielen, was so in den Köpfen passiert, dadurch, dass du da auch nicht irgendwie so eine bestimmte Grundbildung hast. Und ich glaube, und ich nehme das auch Opfern irgendwie nicht übel oder betroffenen Personen, dass die da nicht irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahre Hochschuldidaktik studiert haben zu ihrem Studium und alles in einem Tweet erklären können. Ich glaube, das macht es unglaublich schwierig, dass man Leute in der Hinsicht bildet. Weil, also für mich kommt das halt so ein bisschen so vor, weil ich frage mich natürlich auch, wie kann man es besser machen? Und ich glaube, viel wurde eben besser gemacht, weil es halt Leute gab, die halt wirklich sich, ne, damit beschäftigt haben und versucht haben, in den Communities den Leuten zu erklären, was eigentlich das Problem ist, anstatt die einfach nur blöd anzumachen. Also es jetzt kommt mir so vor.
Ich glaube, ein Stück weit ist es halt auch so, dass man gucken muss, dass man, wenn man dafür Besserungen sorgen muss, dass man nicht immer so als Spielverderber rüberkommt. Ne, dass man eher sagt, ja, wir wollen, dass mehr Leute Spaß haben an diesem Hobby namens Computerspielen. Und dann lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir das schaffen. Ne?
Ja, aber du bist immer der Spielverderber. Das lässt sich tatsächlich nicht vermeiden. Das ist immer so ein bisschen, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, von wem es kommt. In dem Moment, in dem du als betroffen wahrgenommen wirst, bist du, ganz egal, was du tust und was du sagst, du bist grundsätzlich das rote Tuch und du bist grundsätzlich Spielverderberin. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist mal, ich war mal bei der GameStar im Podcast tatsächlich. Und in den Kommentaren später hat jemand verkündet, dass diese Person nach 30 Minuten hätte abbrechen müssen, weil ich ja hörbar gegendert hätte. Das sei ja so unmöglich und so unhörbar. Abgesehen davon, dass es an sich ganz witzig ist, war die Pointe aber, in den ersten 30 Minuten habe ich außer Hallo nichts gesagt, sondern da hat die ganze Zeit ein Mann gesprochen, der gegendert hat. Und ja, das ist so ein bisschen, das fasst es, glaube ich, so ein bisschen ganz gut zusammen, weil wenn ich den Mund aufmache, bin ich automatisch die Feministin und bin automatisch also grundsätzlich das Problem. Ich bin sowieso schon für die ganz, die Leute, die schon ganz lost sind, grundsätzlich eine Außenstehende, ganz egal, also keine Ahnung, das ist vollkommen, da müsste ich mal wieder meinen Gamer-Ausweis quasi vorzeigen. Erstmal so. Das heißt, ich bin immer erstmal die Außenstehende, ich bin immer die, die Probleme macht, ich bin immer die, die Bubble stört. Und in dem Moment, in dem aber ein Typ exakt dasselbe sagt, kommt der sehr viel weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen und jetzt bei Hogwarts Legacy hat man es auch immer gesehen, wie viel es gebracht hat, dass einfach Cis-Allies sich da mit Transpersonen solidarisiert haben. Ich glaube, du erwischst die Leute am besten, wenn du ihn eben spiegelst, auch als jemand, der eben als nicht betroffen wahrgenommen wird. Dass du ihn eben spiegelst, dass das, was sie gerade labern, einfach so nicht geht. Und das beginnt bei dem ganz harmlosen Shit-Talk irgendwo online, weil da die Widerrede kannst du zum Beispiel eben als Frau sowieso nicht leisten, weil wenn du da bist, riskierst du damit, dass das sowieso die nächsten paar Minuten für dich zumindest mal die Hölle werden. Und wahrscheinlich bist du sogar einfach grundsätzlich nicht da, weil du aufgehört hast, online zu spielen, weil es halt einfach eben so unangenehm ist. Und das sind so diese, ich glaube, das ist so die entscheidende Trennung bei dem Thema.
Ja, dieses Online nicht spielen, weil es einem einfach unangenehm wird, das ist etwas, was ich als Cancel Culture bezeichnen würde, muss ich an der Stelle sagen. Da wird immer so viel rumgeplärrt von anderen Leuten, dass die irgendwie nichts mehr machen dürfen, aber letztendlich ist die Welt eigentlich gebaut für sie und die beschweren sich dann, wenn sie mal irgendwie ein Quadratzentimeter mehr Raum jemand anderes einräumen müssen. Mhm. Also das finde ich immer relativ verwirrend und auch bezeichnend, wie wenig Diskriminierungserfahrung der ein oder andere da zu machen scheint, dass man sich da so schnell auf den Schlips getreten fühlt und so schnell die sogenannte Opferrolle einnimmt.
So aus einer pädagogischen Perspektive würde ich auch, also habe ich so das Gefühl, dieses salonfähige und auch irgendwie sehr stark internalisierte Ablehnen von marginalisierten Gruppen und beispielsweise in Form von Antifeminismus oder LGBTQ-Feindlichkeit ist so eine Erweiterung von dieser ganzen Wettkampfkultur, die auch sehr stark in Gaming verankert ist, weil Games sehr häufig so konzipiert sind. Und ich kenne das eben aus der pädagogischen Arbeit. Die Jungs haben schreckliche Angst davor beim Fußball, von dem Mädchen einen Ball reingekickt gekickt zu bekommen. Und viel mehr Angst davor, als wenn sie gegen die Jungs verlieren würden. Also das macht es doppelt und dreimal so schlimm. Und in vieler Hinsicht äußert sich das Ganze dann auch natürlich, selbst bei Grundschulkindern schon, in diversen misogynen Sprüchen. Und man versucht sozusagen damit in diesem Wettkampfverhältnis und dieser Umgebung nochmal zusätzlich eine Waffe zu finden, mit der ich meinen Gegner oder in dem Fall die Gegnerin besiegen kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es eben in der ganzen Gaming-Welt auch so ist. Man möchte einfach Wege haben, wie man andere Mitspielerinnen und Mitspieler aus dem Spiel einfach rauskickt, damit weniger Konkurrenz vorhanden ist. Und ja, ne, wie durchspricht man das sozusagen? Ne? Weil das Ding ist, man muss da wahrscheinlich aber auch an diesen Wettkampf an sich mal gehen. Weil selten sind Spiele einfach nur kooperativ.
Also das würde ich jetzt aber so gar nicht sagen, weil wenn du in so Sprachchats bist, bist du immer mit deinem Team und die kämpft zusammen. Also das hat nichts mit, wer ist da jetzt besser zu tun, das ist Misogynie. Also das kommt auch, ich meine, dieses Ganze, dass sich die Männer da berufen fühlen, dann irgendwie fies zu sein im Ganzen und so, und das wäre das normal abgetan, das kommt ja schon in der Kindheit, ne? Wenn Jungs gemein sind und also dich sticheln, dann mögen die dich nur. Also das wird uns immer auferzogen. Wir müssen das einfach ertragen. Und das ist das. Das hat dann nichts, tut mir leid, mit dem Konkurrenzdenken im Team zusammen zu tun. Du musst ja gegen das andere Team spielen. Du bist nicht mit dem gegnerischen Team im Call. Also das ist ja, das hatte ich jetzt noch nie bei keinem Spiel. Aber das würde ich da jetzt nicht sagen. Das ist einfach Sexismus im Gaming. Straight up.
Also. Wenn ich das spiegel mit eben der dem, was ich in der pädagogischen Arbeit erlebe, dann ist das häufig so ein Phänomen. Wenn ich ein Mitglied einer sozusagen vulnerablen Gruppe in meinem Team habe, dann möchte ich die Person sozusagen eher raushaben, weil ich weiß, die ist sozusagen auch angreifbar. Wir als Team sind angreifbarer durch sozusagen, weil diese Person dann betroffen ist eben von verschiedenen Unterdrückungsformen. Das heißt, auf der einen Seite beleidige ich zum Beispiel sexistisch das Mädchen im anderen Fußballteam. Aber ich möchte auch selber keine Mädchen in meinem Team haben, weil die ja beleidigt werden könnten auf sexistische Art und Weise und ich die dann beschützen müsste, was sozusagen uns einen Nachteil dann als Team einräumt. Dass da sozusagen dieses Denken herrscht da sozusagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das eben im Gaming ähnlich ist. Aber ich würde dir definitiv recht geben, vieles davon garantiert ziemlich irrational. So, selbst aus der Perspektive, in Anführungszeichen. Sowieso insgesamt irrational.
Kann ich da vielleicht eine Sache noch fragen, Aurelia? Weil Thema ja auch Rechtsextremismus ist. Ne? Jetzt haben wir ja, ne, auch so von dir erfahren, ne, diese Männerdominanz, Antifeminismus. Klar sind es Komponente. Aber ich glaube, wenn man das so hört, Rechtsextremismus im Gaming, dann stellt man sich vielleicht irgendwie das wie so die neue NPD-Schulhof-CD irgendwie auf Steam oder wo auch immer, ne, in großen Communities. Also vielleicht mal so frei raus, was könntest du darüber vielleicht so ein bisschen erzählen? Oder was macht Gaming so attraktiv vielleicht im Vergleich zu anderen Communities?
Ich denke, der Punkt oder so der Punkt, weswegen wir ausgerechnet jetzt so, ich sag mal seit 2015 oder so, immer mehr über Gaming und Nazis im weitesten Sinne halt unter anderem auch sprechen, ist unter anderem deswegen, oder der Grund dafür liegt unter anderem darin, dass Spiele einfach ein Massenmedium sind. Und Spielkultur ist Mainstream. Das heißt, so, wir haben da etwas, was extrem weit verbreitet ist und damit extrem viel Anknüpfungspunkte bietet, grundsätzlich einmal. Und das geht ja auch so ein bisschen so mit Spielsprache oder sowas. Die ist leicht verständlich für sehr viele Leute, selbst wenn sie jetzt nicht so viel Berührungspunkte haben. Das heißt, da habe ich so ein bisschen einen kulturellen Code, was das eben an sich recht easy macht, sagen wir es mal so. Dazu kommt dann eben, dass Plattformen, die ursprünglich mal gamespezifisch waren, sei es Steam, sei es Twitch oder Discord oder was auch immer, dass die halt eben grundsätzlich unter anderem dadurch sehr, sehr groß sind und damit eben attraktiv grundsätzlich sind, einfach so als Infrastruktur. Und wenn wir dann noch damit reinnehmen, dass sozusagen, dass das, was wir eben vorhin eigentlich schon mit Gamergate hatten, nämlich diese Krise von oder eine Szene im weitesten Sinne mit einer Krise weißer Männlichkeit, wo es sowieso ein schönes antifeministisches Klima grundsätzlich gab, beziehungsweise in Teilen immer noch gibt, auch wenn das zurückgedrängt wird, immer mehr, oder in Teilen zurückgedrängt wird. das ist immer natürlich ein richtig schöner Einstieg für alle, die irgendwas rechts, irgendwo auf dem rechtsextremen Spektrum unterwegs sind. Das heißt, du hast da eigentlich einfach nur so ein bisschen ein Umfeld, wo der, ja, wo die Bedingungen einfach ganz praktisch sind. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist auch immer so ein bisschen das, was ich viel, womit ich mich halt dann viel im Gaming beschäftige. Das ist ja nicht irgendwie einzigartig. Es ist nur irgendwie so ein bisschen immer das größte Thema, was wir diskutieren. Also so eine ähnliche Kampagne wie Gamergate, nur in kleiner, gab es ja auch in der Fantastik-Szene mit den Sad Puppies, die Hugo Awards damals gekapert haben.
Kein Wort verstanden.
Das war tatsächlich so eine, also die haben sich Sad Puppies genannt, da gab es auch eine Verbindung dann zu Gamergate bei den Akteuren und die haben eben bestimmte Kategorien bei den Hugo Awards, also so ein wichtiger englischsprachiger Preis in der Fantastik-Szene, haben die dann eben, ich glaube, die haben irgendwie progressive Stimmen blockiert oder irgendwie sowas, also haben da schlicht und ergreifend die Abstimmung bzw. die Nominierungen manipuliert, versucht zu kapern. Am Ende mussten dann die Hugo Awards tatsächlich ihre eigenen Regeln ändern, um das eben zu verhindern. Aber das war an sich eine viel kleinere Geschichte. Aber es war eben auch so eine reaktionäre Bewegung eben in einem anderen, aber Gaming-ähnlichen Bereich. Oder auch das ganze Theater um die neuen Star Wars Filme, wo dann auch die Schauspielerinnen von ihren Instagram Accounts zum Beispiel vertrieben wurden. Das ist auch letztlich dasselbe Handbuch in einer anderen Variante. Das ist so, da sieht man, finde ich, sehr, sehr schön daran, dass es nicht um Gaming als Medium geht, sondern dass einfach das sozusagen Gaming an dem Punkt war, auch gerade kulturell, dass es eben da gute Bedingungen unter anderem für Rechtsextreme geboten hat. Und dann gab es eben noch so ein paar Sachen wie, es ist inzwischen auch nicht mehr so das große Thema, soweit ich das auf dem Schirm habe, da bin ich nicht so im Detail drin. Aber gerade so 2016, 17 herum war ja zum Beispiel Steam die Nazi- oder eine der Nazi-Plattformen schlechthin. Ist es immer noch? Also ich dachte immer, dass es inzwischen besser geworden wäre. Naja, schön. Weil man da eben, weil Steam zum Beispiel nicht als soziales Netzwerk gilt und dementsprechend von den üblichen Gesetzgebungshebeln, die man dann halt ansonsten so zum Beispiel bei Twitter oder so hat, halt ausgeschlossen ist. Und damit war das so ein Safe Haven für Nazis, wirklich mit Hakenkreuzen im Profil und allem drum und dran.
Ach, das ist so eine juristische Kategorisierung, weil die nicht als soziales Netzwerk, ne? Und wahrscheinlich gibt es deswegen kein NetzDG oder sowas. Ah, okay.
Genau. Und die haben auch tatsächlich nur einmal oder zweimal Profile im großen Stil gelöscht und das auch nur, weil die Landesmedienanstalten in Deutschland Stress gemacht haben. Beziehungsweise ein Teil der Posts wurde auch nicht gelöscht, sondern nur in Deutschland ausgeblendet. Also das sind immer so Sachen und das liegt halt eben auch daran, dass da bei Steam, ist so ein richtig schönes Beispiel, weil da kümmert sich einfach die Branche nicht drum. Steam hat niemanden, den du in Deutschland ansprechen kannst dafür. Ich kenne niemanden, der irgendwie jemals da einen Kontakt hergestellt bekommen hätte, um da mal mit Steam zusammenzuarbeiten, was sie denn da tun könnten zum Beispiel. Also vielleicht kenne ich auch die falschen Leute, aber es wäre mir neu und die haben auch ein ganz kleines, sehr stark freiwillig geprägtes Moderationsteam und sowas. Also da merkt man eben, Steam will auch nicht, dass da sich was großartig tut, weil das würde Geld kosten. Und
der Gründer von Steam nicht. Nee, warte mal. Nee, den verwechsel ich.
Gabe Newell.
Nein, der ist nicht. Ich verwechsel ich mit diesen .com-Typen. Wie heißt der da immer?
Im.com. Nein, der hat damit nichts zu tun.
Ja,
ich hab den gerade verwechselt. Aber Steam ist ein wildes Pflaster. Also da sind immer noch, das ist, also du kannst jetzt derzeit, wenn du jetzt auf Steam irgendwie in Garry's Mod reingehst oder in ganz vielen anderen Community-Workshop-Maps kannst du in nationalsozialistische Paralleluniversen einsinken. Das ist so absurd. Es ist so unendlich absurd. Und das ist schon seit einem Jahrzehnt locker, dass da Antifaschistinnen versuchen, irgendwas zu erreichen. Es funktioniert nicht. Also es interessiert sich niemand dafür.
Ja, da kommst du einfach auch nicht dagegen an. Das ist so, da sieht man eben so dieses, gib Nazis einen wilden Westen und die nutzen das so ein bisschen. Und
Und
da sind wir halt natürlich auch immer in dem Bereich, wo ganz, ganz viel passiert, was was sozusagen nur den Einstieg bildet. Weil mein, es gibt auch natürlich offen, also zum Beispiel eben oder die klassischen rechtsradikalen Akteure auch außerhalb des Gamings, die interessieren sich ja auch immer wieder für Gaming, sei es, weil sie irgendwie Game Jams veranstalten oder Spiele entwickeln lassen und sowas. Aber davor schon gibt es so ein ganzes riesiges Spektrum an merkwürdigen Gestalten, wo du, glaube ich, auch relativ schnell in so ein Rabbit Hole fallen kannst.
Ja, ist dieses, ja, dieses was, Europe was Defender? Dieses One,
ja,
One
das Defender wurde Game? Ja, das wurde ja dann dieses Pixel-Art-mäßige Spiel, das da von eBay und Co., aber das wurde ja dann, glaube ich, runtergenommen. Ne? Die haben ja so ein Spiel entwickelt, ne, wo ganz die wichtigsten großen rechtsextremen Akteure, ne, haben dann auch versucht, wobei ich mich dann gefragt habe, ob das auch ein großer Marketing-Coup war, damit man sich wieder als Opfer des Mainstreams darstellen lassen kann. So, guck mal, wir wurden gelöscht, wir haben nur ein Spiel gemacht. Ne? Also, oder mittlerweile fahren die wahrscheinlich beide Schienen. Irgendwas mit Defender, aber das war auch ein Müllspiel.
Was mich ich noch weiß den Titel, würde, ich sag ihn jetzt gerade bewusst nicht, weil ich finde, im Spiel sollte man nicht zu viel Raum geben.
Danke. Hier brauchst du keine Angst haben, hier sind nur Linksradikale. Hier
ja, ist niemand, das ist auch schön. Aber auch Linksradikalen muss man diesem Titel gar nicht erst sagen, das soll bitte in der Bedeutungslosigkeit versinken, wo es hingehört.
Ja, also, was mir nochmal wichtig ist zu erwähnen, nicht, dass da irgendwie der falsche Eindruck entsteht, ihr wisst es sowieso alle, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie so tun, als wären irgendwie Spielende automatisch unter Generalverdacht rechtsextrem zu sein, sondern einfach nur darauf hinweisen, dass sobald Räume irgendwie offen sind und sich nicht klar distanzieren von rechtsextremen reaktionären Gedanken, gut, dass das halt auf jeden Fall sehr schnell ausgenutzt wird. So.
Regel im Internet. Also wenn du kannst irgendein Forum aufmachen für Briefmarken sammeln und wenn du dort keine Moderation hast, ist der Laden eine Woche später voller Nazis. Das ist so. Und bei Spielen selbstverständlich haben die da auch eine Tendenz hin. Und wenn man da sagt, oh ja, hier sind alle willkommen und wir zocken hier nur eine Runde und wir sind total unpolitisch, wumm, hast du den Laden halt wieder voll. Und
ich glaube schon, dass man da Generalverdacht einfach los, dass man die abschießen muss, weil das ist wie überall sonst in der Gesellschaft. So, schau dir doch bitte mal an, wie absolut absurd unsere Timeline ist, wenn du dir die letzten 2 Wochen anschaust. So, wir müssen ja, deswegen ist das ja so ein aktuelles, schönes Thema, weil du musst dir doch wirklich nur die letzten 2 Wochen anschauen. Wir haben den schönsten moralischen Kompass mit dem Internet, den man nur haben kann. Du hast als Influencerin derzeit eine kostenlose Möglichkeit herauszufinden, ob du gerade Müll erzählst oder nicht. Du musst dir nur anschauen, wer applaudiert und wer kritisiert. Das ist alles, was du tun musst. Und die Leute, die derzeit unterwegs sind und Hogwarts Legacy White Knighten, wo weiß ja auch gar nicht um das Spiel geht, sondern um J.K. Rowling dahinter, die werden von Sith-Twitter, von Nazis, von Rechtskonservativen befeuert, bejubelt, bestärkt bis zum geht nicht mehr. Und spätestens das ist doch der Punkt, wo ich als normal denkender Mensch mir überlegen muss, okay, irgendwas stimmt hier nicht. So, irgendwas kann doch hier gerade nicht richtig sein bei dem Support, den ich bekomme aus den Kreisen, von dem ich ihn bekomme. Weil das ist schon immer Strategie von Rechten gewesen. Die nutzen Popkultur, das machen die schon immer. So, und wann immer irgendwie eine Möglichkeit besteht, sich zu solidarisieren mit Mehrheitsmeinungen, dann machen die das. Ne? Ja. Letzten 3 Jahre Corona, jetzt Ukraine.
Sarrazin ganz früher, genau, da sind die auch drauf gesprungen. Geflüchtetenkrise 2015, 16, ne, das sind
2013, wie Lindner gefeiert worden ist, so von Nazis.
Weil irgendwie ist so mein Gefühl, dass ich, also, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, also ich verstehe in dieser Gaming-Community, dass da, also wie soll ich sagen, dass es da schon so bestimmte Aspekte gibt, die, sage ich mal, die es eher rechtsextremen AkteurInnen so möglicher machen als in anderen, ne? Dass die da irgendwie Fuß fassen können. Aber ich weiß nicht, vielleicht hört sich das ein bisschen cringe an, aber hat es auch selbst mit der Community an sich zu tun, ne? Dass man halt generell, ja, so diesen Humor hat, ne? Also so. Ja, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, ne, wenn du auch generell so einen Chat angeguckt hast, so egal wann, ne, und wo und in welchem Spiel, das war schon immer relativ krass. Ne? Also Beleidigungen noch und nöcher. Ist das so ein bisschen auch so ein bisschen Selbstverständnis von manchen Gaming-Communities, dass man da so, dass da so vielleicht Empathie fehlt? Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ehrlich gesagt.
Ist ja ein Selbstverständnis, glaube ich, von ganz vielen Männer-Freundeskreisen, leider, dass man da mal die Sprüche droppt und die Mama von dem anderen beleidigt.
Ja, ja, klar, aber ich meine, ich bin mir nicht sicher, ich überlege mir dann immer so, okay, jetzt stelle ich mir mal vor, die Autobranche ist irgendwie so in dem Größending wie die Gaming-Branche, also gehen dann Rechtsextreme da in die Automotorsport-Foren rein und versuchen, ne, also da, ich versuche da irgendwie diesen Punkt zu sehen, was das so im Gaming so besonders macht. Und das junge Einzige, Menschen. Genau. Das ist das Einzige, was mir irgendwie einfällt. Du hast junge Menschen, du hast da irgendwie kein Gatekeeping, kein Kontrollmechanismus, der da irgendwie aufpasst. Hast du ja vorhin gesagt, es ist kein soziales Medium und so. Also du wirst die ganze Zeit mit Faschodreck irgendwie konfrontiert. Und dann normalisiert sich das. Also das ist jetzt irgendwie, was ich für mich mitnehme.
Ben, darf ich dein Weltbild zerstören? Es tut mir sehr leid, dass ich das machen muss.
Ich habe kein Weltbild, aber ja.
Wow. Ist in Ordnung, Lina, ist in Ordnung.
Ey, ich bin der Zentrist, Alter.
Das ist ein Männerproblem. Das ist ein Männerproblem. So, Rechtsextremismus ist ein Männerproblem. Egal welche Branche, Kategorie, welches Hobby du dir anschaust, wenn es männerdominiert ist, ist es rechtsoffen. So, schau mal in Burschenschaften, schau dir mal freiwillige Feuerwehren an, schau dir mal Schützenvereine an, schau dir mal irgendetwas an, wo Männer Safe Places haben. Mhm. So, weißt du, wo es heißt, oh, am Wochenende mal ohne die Frau dahin. Überall, wo das ist, ist rechtes Gedankengut. Überall. Und Gaming ist männerdominiert. So, das ist nun mal so. Und
nee, ich verstehe das schon, dass es überall rechtes Gedankengut gibt, ne? Also, habe ich ja in meiner Kindheit gemerkt, in so bestimmten Sachen. Also, selbst wenn du in Leichtathletikclub und so gehst, ne, kriegst du da einen dummen Spruch irgendwie. Aber da hatte ich zum Beispiel, da als Beispiel, ne, da hatte ich einen Trainer, als ich dem dann gesagt habe, nach was weiß ich, wie viele Wochen, hey, die beleidigen mich rassistisch. Und ich dachte, der konnte mich nicht leiden. Hat er auf einmal alle hergeholt und die alle angeschissen. Ne? Aber da war eine Person, ne, mit einer Einstellung und hat da durchgegriffen. Und mir kommt es halt eher so vor in diesem ganzen Gaming-Ding. Weißt du, du hast selbst so in so Gruppen, die du gerade genannt hast, klar, so in manchen verbreitet sich da, weil da alle irgendwie am Arsch sind. Aber gerade da habe ich das Gefühl, da ist null Regulierung. Also Twitter ohne Moderation, habe ich das Gefühl. Und Twitter war ja auch jahrelang voll mit unironisch Neonazis, ne? Also und da jetzt wurde wieder. Ja nichts gemacht. Ja, jetzt wieder, genau.
Gut, Twitter ist ja auch schriftlich und irgendwo ein bisschen mehr nachverfolgbar, wenn ich in einem COD Voice-Chat, you know, als blöde Schlampe oder so bezeichnet werde und dann einfach umgebracht werde, weil ich nur zum Bumsen gut bin, you know, dann wird das halt schwierig nachverfolgt. Also es ist halt noch viel anonymer als ein Twitter oder so, wo noch eine E-Mail ja vielleicht noch mehr dranhängt und du schriftlich hast. Also es ist halt noch was anderes.
Das ist, glaube ich, auch der, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, auch gerade wenn wir es mit der Männlichkeit verbinden, weil einmal, das war noch, irgendwann hat sich auch mal der Verband, also der Game, der deutsche Verband der Gamesbranche dazu geäußert, weil es dann um das NetzDG ging, dass Spiele halt nicht, also Ingame-Chats nicht unter das NetzDG fallen, weil sie nicht gespeichert werden, dementsprechend gibt es dann nichts zu löschen, so. Und damit haben sie an sich aus ihrer Perspektive schon recht. Der Knackpunkt muss natürlich sein, dass es bessere Moderation und bessere auch Meldetools und so geben muss. Da sind halt eben viele Spiele katastrophal, dass du dich auch nur, also dass du auch nicht richtig siehst, dass es ernsthaft Konsequenzen zum Beispiel eben für rassistische Beleidigungen, aber auch eben misogyne Beleidigungen, Gott weiß was gibt. So, das ist so der entscheidende Punkt. Und das andere ist es eben, es bleibt aber trotzdem ein Männlichkeitsproblem auch insofern, weil wenn man mal es vergleicht, wir hatten das jetzt schon mit den Nazis auf Steam. Die Sims zum Beispiel, Sims 4, hat eine riesige auch Streaming- und Fan-Community. Und den ersten Nazi-Skandal hatten die überhaupt seit Sims 4 gelauncht ist, soweit ich das mitbekommen habe, dieses Jahr. Oder letztes Jahr, also irgendwie so Ende 2022. Und da war es so tatsächlich, dass irgendwer einen Haushalt hochgeladen hat, in dem, ich glaube, Hitler erstellt war oder sowas. Das heißt, auch im Verhältnis für Gaming relativ harmlos noch, muss man leider sagen. Aber da hat man so tatsächlich gesehen, das ist eine Community, die sehr, sehr weiblich geprägt ist und sehr, sehr queer geprägt ist. Die hat eine ganz andere Kultur. Und das ist auch tatsächlich auch eine Community, die für Diversitätsimpulse unglaublich wichtig war und ist insgesamt auch so in einem größeren, wenn wir es mal auf eine größere Ebene heben. Und da sieht man so richtig schön den Unterschied, was so, was bei einem Sims passiert und was bei einem COD oder was auch immer passiert. Also wer da auch wie leichter anknüpfen kann und wer halt nicht.
Okay. Peinlich, als Mann hier zu sitzen und immer wieder zu hören, was es ist, irgendwie ist fucking alles nur auf Männer zurückzuführen. Und es ist, je mehr man darüber spricht, desto unmissverständlicher wird es. Das ist total absurd. Das ist total absurd. Was können wir jetzt tun?
Als Ben, weißer du. Mann. Danke.
Entschuldigung, als ich als weißer Mann. Ich als, wobei, es sind ja nur Klaus und ich, die als weiße Cis-Heteros mit deutschem Pass hier, mit Bio-Deutsche. Ja, ich glaube, so nennen das Identitäre derzeit.
Ich glaube, das sind Kategorien, von denen sollten wir uns in Gänze fernhalten.
Ich glaube auch. Nee. Das ist genauso wie woke, ne? Diese ganzen Begrifflichkeiten, die werden jetzt wieder links vereinnahmt. So, wir haben nichts dagegen, woke genannt zu werden. So einfach auf die Ursprünge, ich habe das eben schon erzählt, weil wenn man sich anschaut, woher der Begriff woke eigentlich kommt, das ist absolut absurd, dass wir es schaffen, den negativ zu konnotieren. Wir sollten eigentlich stolz darauf sein, dass wir uns woke nennen und vor allem auch woke Linke, weil wir natürlich sind wir wachsam gegenüber Diskriminierung, insbesondere rassistischer oder menschenfeindlicher Diskriminierung. Aber
da sprichst du mal schön für dich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist Elden Ring noch viel zu leicht und da sollten noch ein paar mehr Einstiegshürden für geschaffen werden.
Genau. Das wurde eben übrigens auch wieder. Ich habe es nur erwähnt und jetzt hast du eigentlich eine ziemlich stabile Truppe hier von Leuten, von denen man ausgeht, dass die zumindest vernünftig denken können. Und dann hast du direkt wieder so zwei von diesen Ausnahmefällen, die dir erzählen wollen, das würde dir den Spielspaß rauben, wenn man das Spiel leichter machen würde mit dem Mausklick und dann könnte man nicht 4 Stunden lang an einem Boss. Ja, da fehlt es mir immer an Geduld. Was können wir tun? Weil das ist ja immer so die große Frage. Wir haben jetzt die Erkenntnis und wir wissen, dass es da Probleme gibt. Was ist Best Practice, wenn es darum geht, wie man gegen solche Strömungen vorgeht?
Ich würde die Frage kurz noch ergänzen, weil du bist ja ihr habt ja eure Organisation gegründet und kein Pixel dem Faschismus. Ich glaube, da passen wir ja auch eigentlich ganz gut rein mit dem, was wir hier versuchen auf Twitch zu machen. Also was sind da eure sozusagen, eure Aktionsformen, sage ich mal, an die man sich anschließen kann?
Wir haben uns tatsächlich einfach, das liegt aber auch daran, wer bei uns so rumspringt und was wir jeweils alle können. Wir haben uns vor allem auf Recherchen und Infomaterial halt beschränkt. Wir haben zum Beispiel einen Artikel über Hogwarts Legacy jetzt gerade noch veröffentlicht, der so von der Prinzip her war, worum geht's denn da eigentlich? Was ist der Hintergrund? Was ist überhaupt so ganz kurz zusammengefasst, was ist da überhaupt passiert und warum sollte man eben sich überlegen, ob man Hogwarts Legacy dann vielleicht einfach mal boykottiert? Das war auch tatsächlich von Anfang an so, die Idee dahinter war eben, einen Artikel zu schreiben, der kurz ist, leicht verständlich ist und dass das eben am Ende so ein Link ist, den Leute, die an sich schon verstanden haben, worum es geht, aber gerne dann mal, aber dann noch irgendwie andere versuchen aufzuklären, den dann einfach mal so vor den Latz knallen können. Und ich habe tatsächlich zufällig vor ein paar Tagen mal geguckt, wie so dieser Link zum Beispiel auf Twitter in Verwendung ist. Der ist genau dafür, der ist bei einigen Streamern zum Beispiel dann direkt unter den Posts gelandet, denen sie gesagt haben, ja, ich streame jetzt dann Hogwarts Legacy. Eben genau mit diesem Argument, magst du nicht da bitte nochmal drüber nachdenken, weil es eigentlich nicht cool. Und das ist so etwas, was für uns immer gut funktioniert hat, eben irgendwie zu versuchen, Leuten, die eigentlich ohnehin schon das Richtige sozusagen tun wollen, denen die Ressourcen zu geben oder das Werkzeug zu geben, damit sie sich selbst helfen können. Oder auf einer anderen Ebene ist, wir haben auch zum Beispiel so ein Social Media Notfallkit, wenn man eben gerade angegriffen wird, mal veröffentlicht, wo so ein bisschen so Best Practices und schnelle Tipps sind, auch kurz zusammengefasst, mit denen man dann die mal immer schnell durchgehen kann, okay, wie kann ich mich jetzt gerade selber schützen? Und das ist etwas, was halt für uns immer gut funktioniert hat, weil es eben Leute empowert. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es die einzige Möglichkeit ist, was man tun kann. Ich glaube, das Wichtige ist halt eben vor allem, dass man Gegenrede leistet, dass man sich engagiert, dass man etwas tut und dass man sich halt eben auch Raum nimmt und vor allem eben auch Betroffene unterstützt.
Hey, wie oft ich mir irgendwie gewünscht hätte, in so einem Voice-Chat mit vielen Fremden, dass einfach ein Dude in der Runde, weil die ignorieren das dann weg, die sagen dann lieber nichts, weil dann sind sie die Nestbeschmutzer in dem Moment. Also das ist die Angst, die sie haben. Wie oft ich mir gewünscht hätte, dass einfach einer gesagt hat, hey Leute, vielleicht lassen wir das, you know? Einfach einmal kurz so, hey, die will auch nur mitspielen, ist doch cool, dass sie da ist. Das schon nur das. Also schon nur das könnte halt einfach schon ein besseres Gefühl machen. So, hey, okay, es wird gesehen und ich werde hier nicht komplett allein gelassen. Weil man ist so machtlos und nach 3, 4 so Lobbys, du hast keinen Bock mehr. Du hast keinen Bock mehr. Du hast vielleicht eine Runde so halbwegs richtig spielen können, wo du nicht direkt geteamkillt wurdest und dann wurdest du wahrscheinlich trotzdem noch beleidigt. Also es ist halt echt nicht schön. Deswegen einfach Unterstützung bieten. Gerade als nicht betroffene Person kann man so gut Brücken bauen, weil mich nimmt man da nicht ernst als, you know, weiblich gelesene Person. Aber einen anderen nimmt man halt ernst, weil der wird das vollwertig angesehen. Und ja, also das würde mega helfen schon.
Ja, also sonst einfach mehr machen. Zivilcourage nicht nur auf der Straße, wovon ich ausgehe, dass es gemacht wird, sondern eben auch im Internet. Ne? Und das ist etwas, wo man eigentlich gelernt hat, dass man es nicht tun sollte, weil das sind sehr hobbylose Menschen mit sehr viel Fantasie und sehr viel Zeit und sehr viel Destruktionswillen. Das ist teilweise echt unschön. Aber zusammen sind wir stark, gemeinsam sind wir viele und wenn wir da zusammenhalten, dann können wir da zumindest im deutschsprachigen Raum dagegen vorgehen. Witzig übrigens auch, dass sich die gesamte Kritik wieder mal nur auf Frauen bündelt. Ne? Also du hast gerade Shoyuka am Anfang der Gesprächsrunde, das ist mir nur aufgefallen. Und das bestätigt eigentlich nur all die Punkte, weil Shoyuka ist ja nicht die Einzige, die über das Thema aufklärt und die sich stark solidarisch allen Boykottbewegungen stellt. Aber sie ist die, die eben jetzt von allen hauptsächlich angegriffen wird, weil sie als einfaches Ziel da Frau identifiziert worden ist. So, keine Ahnung, so die ganzen Truppen, das, was ich da im Vergleich zu abbekomme, ist absolut witzlos. Also ist wirklich witzlos. Das ist noch nicht mal, würde ich sagen, ein Zehntel von dem, was Shoyuka auf sich eindreschen lassen muss, weil die gucken sich das an und denken sich, ja, okay, damit kann man sich, da kann man schön drauf einknallen, da kann man schön drauf einschlagen. Bei anderen sieht das ein bisschen anders aus. Echt bedauerlich, echt traurig. Müssen wir mehr tun.
Ich habe auch gestern mal in einem Chat von einem gewissen Streamer ab, der sich versucht hat, da an Shoyuka abzuarbeiten. Und ich habe so das Gefühl, vor allem wurde dann so ein Bild aufgemalt der irrationalen, emotionalen Frau, die nicht weiß, was, die nicht logisch denkt und so weiter. Also ja, anscheinend versucht man dann eben, sich das entsprechende Opfer zu suchen über die vorherrschende Narrative das Ganze dann schon begünstigen. Und es ist eine ziemlich ekelhafte Sache. Und ja, aber mit Shoyuka, ganz ehrlich, würde ich mich niemals anlegen, weil die macht das toll.
Warum sollte man sich auch mit Pia anhängen? Also mit also warum? gibt es ja gar keine inhaltlichen Berührungspunkte, warum man sich da,
an dem man in ihren Fokus gelangen würde, aber ich glaube, ich fühle mich ja immer sicher auf der richtigen Seite. Deshalb.
Ganz kurze Sache, weil mir das so einfällt, weil so, was macht man dann, auch wie man sich wehrt. Ich habe dann immer das Gefühl, man perpetuiert immer dann wiederum dieses Männlichkeitszeug. Ne? Da ist irgendein Streamer und labert und was musst du machen? Am besten den reinzerren und den völlig kaputt machen, ne? Damit dann alle wieder, weißt du, ich verstehe ja so eine gewisse Art und Weise musst du ja Leute irgendwie zurechtweisen, auch vor allem in der Öffentlichkeit, aber ich habe immer so das Gefühl, was bleibt denn dann bei den Leuten letztendlich wieder hängen? Irgendwie das Gleiche, ne? So bestimmte Verhaltensweisen, ne? Wie man sich zu geben hat, ne? So aggressiv und bla. Und ich finde es dann schwer von unten, von diesem Bottom-up irgendwie, weißt du, dass man sagt, klar, das ist wichtig, ne, dass du auch viele Leute hast, Aber letztendlich müssen da ja auch Regeln gelten, dass sowas erst überhaupt nicht möglich ist.
Aber in dem Moment, in dem du dich halt eben, in dem du Gegenrede zum Beispiel leistest, in dem Moment, in dem du dann bei irgendwem anders reingrätschst, stärkst du eben gerade Betroffenen den Rücken. Also,
oh, sorry, nicht falsch verstehen. Gegenrede.
Nee, ich meine schon, aber auch in dem Moment, in dem du so einen Streamer zum Beispiel oder irgendwie zerlegst, du stärkst Betroffenen den Rücken, du sendest auch das Signal, hier ist Raum, der verteidigt wird, ihr seid nicht alleine, ganz egal, in welchem, welchem Rahmen das ist. Und das ist, glaube ich, noch so ein anderes entscheidender Punkt, weil wir es eben auch sozusagen von stiller Cancel Culture hatten. Das ist genau der Punkt, in dem Moment, in dem du merkst, okay, ich muss jetzt hier nicht alleine im Verteidigungsmodus sein. In dem Moment nimmst du dir dann eben auch den Raum, um eben deine Punkte weiterzumachen.
Ich habe Feedback von Betroffenen bekommen, weil ich war jetzt viele, viele Monate auf dem Trip, dass man so dieses, ey, macht euch nicht angreifbar, so bleibt sachlich, bleibt inhaltlich, weil die Inhalte sprechen für uns, also müssen wir mit einer maximalen Sachlichkeit rangehen, möglichst wenig Angriffsfläche bieten, aber da ist die Realisierung einfach, dass unser Planet nicht inhaltlich funktioniert. Wenn Argumente eine Rolle spielen würden, dann wären wir nicht in 2023, wo wir sind. Und wenn man sich dann mal einen von diesen derzeit prominenten Leuten, die diese transfeindlichen Punkte reproduzieren, vornimmt und denen mal auch in einer saloppen und eher angriffslustigen Art und Weise sagt, was man von ihnen hält, dann fühlen sich ganz viele Betroffene empowered, weil die das einfach fühlen und sich denken, ich kann das nicht machen, weil ansonsten werde ich komplett niedergemacht, ansonsten werde ich zertreten hier. Und wenn das dann reichweitenstärkere Leute machen, die auch noch nicht aktiv betroffen sind, sondern sich eben als Allies positionieren, dann fühlt man sich einfach empowered. Wir haben so viele Betroffene geschrieben, dass das einfach so eine, das tut einfach gut und es fühlt sich gut an und es empowert und es ist auch das, was Safe Spaces eben benötigen. Dass man auch mal diesen Leuten auf eine eher saloppe Art die Meinung geigt. Weil mit Inhalten brauchst du denen ohnehin nicht kommen. Wenn es denen um Inhalte gehen würden, dann würden die das Zeug nicht von sich geben. Ja?
Viele von denen verstehen auch eher Stärke als Argumente und da muss es dann auch mal Satire, Parodie, ein guter Gag oder eine ziemlich schnittige Beleidigung sein und die Person kommt ins Nachdenken tatsächlich. Glaube ich fest dran.
Nee, die Opferrolle, aber das ist ja auch schön. Ne? Das empowert ja dann auch, wenn die dann dastehen und sich krampfhaft irgendwie in die Opferrolle reindrängen und dann da rumheulen. Das ist ja dann auch lustig im Anzuschauen, ne? Weil dann kommen sie nämlich raus aus dieser starken Machtposition, wo sie drücken und dominieren und hin zu, bei mir wird das hier gerade angetan und so. Das ist ja, die Opferrolle ist ja ohnehin so ein Mittel von allen Leuten, die sich irgendeiner Kritik entgehen können. Daher kommt ja der Begriff Cancel Culture. So, Cancel Culture ist ein Alt-Right-Kampfbegriff, der verwendet wird, wenn man sich in die Opferrolle drängen möchte. So, das ist so durchschaubar, wie es simpel ist und bedauerlicherweise funktioniert es. Aber da dürfen wir eben nicht viel drauf geben. So, lass die doch Cancel Culture rufen. Ist mir doch egal.
Ja. Sonst, Aurelia, kann man bei eurer Orga irgendwie mitmachen oder eure Ressourcen also wie kommt man, wie arbeitet man mit euch zusammen?
Wenn man mit uns zusammenarbeiten möchte, aber nicht Mitglied werden möchte, kann man uns einfach eine E-Mail schreiben und irgendwie eine Kooperation vorschlagen. Bei uns ist eben alles ehrenamtlich, das heißt, es ist immer die Frage, ob und wer gerade Zeit hat. Aber grundsätzlich ist das immer kein Problem. Und wenn man bei uns Mitglied werden möchte, das ist immer, wir haben tatsächlich Aufnahmekriterien. Unter anderem lassen wir eben nur Leute zu, von denen wir uns sicher sind, dass sie gut zu uns passen. Zum Beispiel, weil wir sie sowieso schon kennen. Aber dann kann man eben, wenn man nicht sowieso von uns angesprochen wird, tatsächlich sich auch bewerben und auch dafür uns eine E-Mail schreiben. Und ansonsten, wenn man uns einfach so unterstützen möchte, kann man natürlich immer unsere Artikel und unsere Recherchen einfach gerne wild teilen. Unsere Website ist unter keinpixel.de abrufbar und wir haben alles Mögliche inzwischen an Ressourcen. Wir haben unter anderem auch so ein bisschen ein kleines Glossar mit ein paar Grundbegriffen drin, die man eben auch immer schön mal in der Diskussion posten kann zum Beispiel. Auch das verbreitet uns dann natürlich immer. Das ist natürlich auch immer gut für uns.
Fantastisch.
Ja, ich teile Christian hat gerade schon den Twitter-Account von Aurelia geteilt. Da solltet ihr auf jeden Fall reinfolgen. Da wird echt viel schlaues Zeug geschrieben. Ansonsten keinpixel.de, falls ihr da mitmachen wollt. Falls ihr euch berufen fühlt, da mehr zu tun und im Internet gegen Faschismus zu boxen, dann partizipiert, macht mit. Es gibt unendliche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Kein Pixel dem Faschismus ist eine großartige Art und Form, das zu tun. Wichtig ist nur, dass wir was tun und so nicht aufruhen. Also es reicht einfach nicht, nichts zu tun. So, man muss aktiv dagegen arbeiten, um die Räume zurückzuerobern oder dann überhaupt mal zu erobern. Safe Places sind wichtig. Hat noch irgendjemand was Abschließendes? Möchte noch jemand etwas sagen, eine Frage loswerden?
Also Aurelia, ich fand es super schön, dass du hier warst. Das war super angenehm. Ich war, glaube ich, auch selten so aufmerksam, muss ich ehrlich sagen. Manchmal, ich weiß nicht, ob das mein ADHS ist, aber manchmal fällt es mir schwer, dabei zu bleiben.
Ganz großes Kompliment.
Aber, sehr gut hat mir das gefallen, ja.
Also wahrscheinlich auch einfach, weil ich so mitfühle mit allem, was du gesagt hast. Und ich finde es schön, du verpackst das noch ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch wissenschaftlicher wie ich. Und das war sehr schön. Also ich fand das
Dankeschön.
Super.
Dankeschön.
Dankeschön, ja, dass du da warst.
Ich kann mich da, Jasmin, einfach nur anschließen. Und auch an dich, die dringende Bitte, falls du irgendwie ein bisschen Reichweite benötigst oder Aufmerksamkeit oder Hilfe, Unterstützung, welcher Form auch immer, wenn du ein bisschen Mannstärke und Fraustärke und Menschstärke benötigst, dann melde dich immer. Du hast immer eine Plattform hier bei allen, die im Grabenkampf mitmachen, wenn du über ein Thema sprechen möchtest, das besondere Dringlichkeit hat, einfach spontan von mir aus anmelden und du kannst jederzeit wiederkommen. Wir sind für all sowas sehr offen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank auch euch, die ihr hier zugehört und zugesehen habt. Ausrufezeichen Grabenkampf, da kommt ihr auf alle Links von allen großartigen Menschen, die hier teilgenommen haben. Ansonsten supportet. Das war der Grabenkampf für diese Woche. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss,
die Kosten. Nächste Woche mit Sea-Watch. Mit einer Vertreterin. Bye, bye.
In Brandenburg und Sachsen sind inzwischen hunderte Hektar Wald abgebrannt.
More than 85 million Americans under heat alerts this morning.
Several regions of the country are now facing a massive water deficit due to a lack of rainfall.
In Spain, 17 fires are raging across the country and thousands are frantically fleeing their homes.
Halt die Fresse, wenn du mittags um 12 Bier trinken sagst, dass dich nervt, dass so viel Ausländer hier sind. Halt die Fresse, wenn du weißt, dass du zwar genug hast, aber vielleicht mehr kriegst, wenn du nur genug hast. Halt die Fresse, wenn du glaubst, nur weil du Deutscher bist, hast du mehr Rechte hier, als wer denn neu hier ist. Halt die Fresse, wenn du Bild liest, keine Pointe. Halt einfach die Fresse, wenn du Bild liest. Es ist ja nicht mal links, was ich sag, guck mal. Wir sind ja nicht mal linksradikal. Das ist einfach nur normal. Alle hassen Nazis.